Ich habe mich gesorgt, ob Sie heute Morgen wohlbehalten hier ankommen können. Und ich hoffe, dass Sie nicht unterwegs irgendwo ausgerutscht sind auf dem eisigen Boden. Wir versammeln uns heute an diesem Erscheinungsfest mit dem weiten Blick in die Welt hinein. Der Blick der Weltmission gehört zum Erscheinungsfest, weil das Licht einst den Magiern aus dem Morgenland erschienen ist. Und ich will Sie grüßen mit dem Wort: Die Finsternis vergeht und das wahre Licht scheint jetzt. Wir wollen das Lied 50 singen, und zwar singen wir dort alle 6 Verse vom Lied 50, O Jesu Christe, wahres Licht. Wir wollen beten. Herr Jesus Christus, über deinem Kommen wird erst die Dunkelheit der Welt uns richtig bewusst. Und es sind so viele Völker, aber auch unsere Länder, die im Aberglauben, in der Gottesferne dahingehen und dich nicht kennen. Und wir sind immer wieder bedrückt, wie verfinstert auch unser eigenes Herz ist. Und es gibt bei uns so viel Böses und Dunkles und Unheimliches. Da möchten wir dich um dein Licht bitten. Erleuchte uns, Herr. Wir haben das heute Morgen nötig, dass du uns den freien Blick schenkst auf dich, das Licht der Welt. Und dass wir gleichzeitig begreifen, dass du uns ganz erleuchten willst, unsere Gedanken, unsere Pläne, auch unsere Taten und alles, was wir tun. Wir dürfen dir jetzt in der Stille auch all das sagen, was uns bewegt. Wir beten in der Stille. Wer dir, Herr, nachfolgt, wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Amen. Wir wollen das heute einmal so versuchen, dass ich mich mit der Predigt beschränke, damit wir ausgiebig Zeit haben, auch von den weltmissionarischen Kontakten mehr zu hören, die wir haben. Und ich will jetzt den Predigttext verlesen aus Jesaja 60. Das ist die Prophezeiung Jesajas, wie die Weltvölker zum Berg Zion wandern, die Wiederherstellung Israels, aber die Wiederherstellung Israels wird erfolgen mit den Heidenvölkern zusammen. Mache dich auf, werde Licht, denn dein Licht kommt. Und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir, denn siehe, Finsternis bedeckt das Erdreich und dunkel die Völker, aber über dir geht auf der Herr und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Und die Heiden, das sind die Weltvölker, die Goyim heißt im Hebräischen, das wissen Sie, das ist auch im Jiddischen noch ein bekanntes Wort gewesen. Die Heiden werden zu deinem Lichte ziehen. Und die Könige zum Glanz, der über dir aufgeht. Hebe deine Augen auf und sieh umher, diese alle sind versammelt und kommen zu dir. Deine Söhne werden von Ferne kommen und deine Töchter auf dem Arme hergetragen werden. Dann wirst du deine Lust sehen und vor Freude strahlen und dein Herz wird erbeben und weit werden, wenn sich die Schätze der Völker am Meer zu dir kehren und der Reichtum der Völker zu dir kommt, denn die Menge der Kamele wird dich bedecken, die jungen Kamele aus Midian und Eva. Sie werden aus Saba alle kommen, Gold und Weihrauch bringen und des Herrn Lob verkündigen. Alle Herden von Kedar sollen zu dir gebracht werden. Sie sollen als ein wohlgefälliges Opfer auf meinen Altar kommen, denn ich will das Haus meiner Herrlichkeit zieren. Liebe Schwestern und Brüder, ich habe die Berichte von meiner Urgroßmutter durch einen Onkel empfangen, der es uns dann damals oft erzählt hat in Jugendjahren, wie das für ihn war, wenn er auf die Schwäbische Alb kam, ins großelterliche Haus, als Student von Tübingen. Und da saß die blinde Großmutter. Es gab ein Gespräch, wie geht's dir, ist auch was, vespertüchtig. Und kaum war das getan, hat sie gesagt, so, jetzt lies mir zuerst was aus dem Heidenboden vor. Das war damals das Missionsblatt. Und mein Onkel hat mir es oft erzählt, wie er sich gewundert hat, wie diese blinde Urgroßmutter nun von mir die ganzen Länder der Welt kannte. Sie war nie verreist. Aber sie hat es gekannt, weil sie eine Beterin war. Und weil sie mitgetragen hat, was in Russland passiert und was in Asien passiert, in Birma oder in Indien. Und weil sie die Namen der Missionare kannte. Es ist ein Kennzeichen doch geistlich wachen Christen, dass sie das umtreibt, wie das Licht Jesu nun in die Finsternis der Welt hineinleuchtet. Bei uns heute bewegt das viele, wenn Menschen hungern, wenn Menschen leiden, wenn Kinder sterben, weil sie nicht genug zu essen haben. Aber geistlich wache Menschen treibt es um. Wie viele Christen gibt es eigentlich in Somalia? Man kann sie an zwei Händen abzählen wahrscheinlich. Es gibt gar nicht mehr. Wie viele Hörer sind bei den Evangeliumsendungen für Somalia überhaupt registriert? Wer hat dort einen Fernkurs gemacht? Das muss uns auch mitbewegen, weil nicht die äußeren Gaben allein ein Menschenleben ausmachen, sondern weil Menschen nach dem Licht des Lebens verlangen. Der erste große Rufer der Weltmission der Neuzeit war William Carey, ein Schuhflicker. Und er hat sich in seine Werkstatt in England eine selbstgemalte Weltkarte aufgehängt. Und er hat alle Berichte gesammelt, die er von den Weltvölkern bekam. Er war der erste große Rufer zur Weltmission. Gründer der großen Baptistenmission in England 1792. William Carey hat dann diese berühmte Ansprache gehalten. Erwarte Großes von Gott. Unternehme Großes von Gott. Er war der Erste. Keiner war ihm vorangegangen. Kein Theologe stand ihm zur Seite. Und dann ist er nach Indien gegangen und zeitlebens blieb ihm die Stadt Kalkutta versperrt. Die englischen Indigo-Pflanzer haben ihm den Zutritt zu ihren Plantagen verwehrt und so blieb ihm nur das dänische Serampore, heute ein Mittelpunkt des Reiches Gottes in Indien, William Carey. Und wenn ich im Dezember noch in Nordostindien war, dann habe ich dort oben die Bibelübersetzungen von William Carey gefunden. Er hat die Bibel in Sprachen übersetzt, wo es noch gar keine Christen gab. Er hat 10 Grammatiken geschaffen, eine unzählige Zahl von Bibelübersetzungen. Ein Mann, der brannte, damit Menschen das Licht Jesu endlich bekommen. Was ist das für ein Geheimnis mit der Weltmission? Das muss doch allen bekannt werden. Das müssen doch alle hören. Das muss in die Welt hinaus. Und Jesus hat diesen Dienst bestätigt, wie wenig anderes. Und wir kriegen so viel Ermutigung, wenn wir uns hinter diesen Dienst stellen. Ich will heute nur 2 Teile Ihnen aus diesem Wort wichtig machen. Zuerst muss man selbst das Licht ergreifen. Zuerst muss man selbst das Licht ergreifen. Mache dich auf, werde Licht. Sie haben sich auch schon oft vorgenommen und haben sich als Ziel gesetzt. Ich möchte in meinem Leben mehr von diesem Licht Jesu weiterstrahlen lassen, aber man kann es nicht selber erzwingen. Man kann es nicht selber erzwingen. Für uns ist ja immer wichtig, wie öffnen wir uns für dieses Licht Jesu? Wie öffnen wir uns für dieses Licht Jesu? Kann Jesus überhaupt in unser Leben richtig hineinleuchten? Finsternis bedeckt das Erdreich und dunkelt die Völker, oder wie es hier in diesem Kapitel 60 heißt, Finsternis bedeckt das Erdreich. Auch unser Herz, unsere Gedanken sind finster. Mir hat es zeitlebens im Dienst der Weltmission immer so geholfen, dass die Berichte der Missionare unmittelbar für mich waren. Der Kampf, den die draußen mit dem Heidentum führen, das ist der Kampf meines Lebens, der geistliche Kampf. Denken Sie bitte nie, ja, wir sind Christen, jetzt wollen wir den anderen auch noch das Christentum bringen. Wir wissen doch, wie der Teufel wütet. Wir wissen doch, wie es in unserem Leben dunkle Mächte geben, die uns in die Schwermut ziehen, wie der Zweifel nagt, wie wir von der Sünde verführt werden. Und die Kampfberichte der Mission sind für uns. Darf ich nochmal von meinen Vorfahren erzählen? Es war noch ein paar Generationen weiter vorwärts, vor der Urgroßmutter. Da war auch einer jener Bauern auf der Schwäbischen Alb. Und einer der Söhne hat zum Vater gesagt, Vater, siehst du nicht? Da waren doch die Ehrenleserinnen, die armen Leute, die dann versucht haben, noch was auf dem Feld zu holen und auf den Alpfeldern, da gibt es sowieso nicht viel Getreide, weil der Boden so karg ist. Und dann sagt der Sohn zum Vater, siehst du es, eine von den Ehrenleserinnen, die ließ schon vor den Garben. Da sind die Garben noch gar nicht zusammengebunden und die hat sich natürlich bequem gemacht und hat da vorne ihre Ehren gesucht, wo noch gar nicht zusammengebunden waren, hat der Vater gesagt, du, ich sehe es wohl. Aber ich lasse sie gerade machen, weil ich gespürt habe, wie bei mir der Geiz sich regt. Und dann habe ich gedacht, der muss sterben. Wenn wir von der Mission reden, dann sollen wir genauso spüren, wie die Sünde in unserem Leben mächtig ist. Und dass wir in allem sagen, Herr, bereite doch dein Licht in meinem Leben aus. Wie viele unheimliche Gedanken sind in unserem Kopf. Mache dich auf, werde Licht. Lass doch diesen Jesus in dein Leben hinein. Gib ihm Raum, dass er dich erfüllt und dass er dein Leben neu macht. Und jetzt noch das Zweite, überall suchen Menschen nach dem Licht. Durch den großen Wohlstand, den wir ganz unverdient nach dem Zweiten Weltkrieg bekommen haben, ist bei uns in unserem Denken das nicht mehr im Gleichgewicht. Wir denken immer nur, wenn wir an Dritte Welt denken, an Armut, an Almosen, die wir geben, an Sozialhilfe, an Entwicklungshilfe. Jeder, der einmal in den armen Ländern mit der Gemeinde Jesu zusammenkommt, ist erstaunt, wie dort die Menschen nach Jesus verlangen. Auf dieser Reise, die ich noch in wenigen Tagen im Dezember in dem für Ausländer sonst ganz gesperrten Nordostindien unternehmen konnte, da wurde ein Haus eingeweiht, in dem Farmer, Landwirte von diesen Bergstämmen an der Grenze nach Burma ausgebildet werden in besserer Landwirtschaft. Hilfe für Brüder hat dieses Haus aufgebaut. Und dann kam der Leiter der dortigen Methodistenkirche zu mir her und sagte, wir dürfen es doch hier gar nicht sagen wegen der hinduistischen Regierung in Indien. Unsere ganze Sehnsucht ist doch, dass dieses Haus eine Bibelschule wird, wo Evangelisationsboten ausgebildet werden, die den Namen Jesu in die letzten Dörfer dieser Berge tragen. Ich darf es in so einem Kreis einmal sagen, weil man es nicht publizieren kann, weil die indische Regierung so allergisch ist auf die Missionsversuche. Und wenn man dann sieht, wie Menschen einem erzählen und sagen, das war für sie solch eine Befreiung, als Jesus in ihr Leben trat und dann die dunklen Mächte von ihnen gewichen sind. Vor meinen Augen steht noch ein junger Evangelist aus Arunachal Pradesh. Ich konnte dieses Land nicht besuchen, aber alle sagten, das sei noch viel schöner als Kaschmir. Es ist auch für Inder sehr schwer zu bereisen. Es liegt an der tibetanischen Grenze, eine Provinz, in der nur eine Stammesbevölkerung lebt. Und dieser Evangelist kam und sagte, meine ganze Familie lebt noch im Geisterglauben. Ich weiß nicht, was werden wird, wenn mein Vater stirbt. Ich muss die Beerdigung ausrichten. Ich kann doch nicht die Dämonenpriester holen zur Beerdigung. Was soll ich machen? Und dann habe ich gesagt, warum bist du Christ geworden? Und dann erzählt er und sagt, wie das in seinem Leben war. Er sagt, da hat mein Leben begonnen. Als ich heraustreten konnte aus dieser Angst der Dämonen, die mein Leben beherrschten, und ich mein Leben Jesus weihen durfte. Das steht hier da, sie werden kommen aus allen Völkern. Die Weltmission war immer ein Unternehmen, das von den Christen weithin übersehen wurde. Selbst Martin Luther hat für die Heidenmission nicht viel aufbringen können und übrig gehabt. Vielleicht sagt man, manchmal war nicht die Zeit dafür. Ich weiß nicht, ob es die Zeit nur war, dass man es nicht tun konnte. Heute reden ja viele von der Wiederherstellung Israels und viele Christen, die sind ganz wild drauf, wann wird das mit Jerusalem passieren. Wissen Sie, dass das, was hier in den prophetischen Verheißungen von Jerusalem steht, die missionierten Weltvölker einschließt. Ich lese in den Israel-Büchern so wenig darüber. Und das ist auch ein Zeichen, dass wir die prophetischen Verheißungen in ihrer ganzen Fülle noch gar nicht begreifen können mit unserem begrenzten Denken. Nur das wissen wir, dass heute die Gemeinde Jesu unter allen Völkern, Nationen und Sprachen gebaut wird. Ich habe es in einem Buch gelesen von dem großen bayerischen Kirchenpräsidenten Hermann Betzel. Und ich möchte es mit seinen Worten sagen, weil es ein sehr ketzerisches Wort ist. Aber wenn ein Leiter, ein Kirchenpräsident einer Amtskirche sowas sagt, dann muss ja das schon wichtig sein. Er sagt, von der Mission, sobald die Kirche ein von ihrem Herrn befohlenes Werk in ihre Ordnung hereinnimmt, wird der Reichtum der Unmittelbarkeit weggetan. Er will sagen, Mission ist immer nur eine Sache des kleinen Freundeskreises gewesen, nie eine Sache der großen Kirchenorganisation. Es war doch eine andere Zeit vor 100 Jahren. Da war noch nichts geboten, da war alles frei. Seitdem das Werk der Mission kirchliche Pflichtsache geworden ist, ist es auch kirchliche Mode geworden. Und wo die Mode einkehrt, da weicht die Wahrheit. Was ist die Wahrheit der Weltmission? Das Wort von der Bekehrung. Man kann anders nicht Mission treiben. Das Wort der Mission ist, lass dich erleuchten. Eine Entscheidung ist nötig. Du musst in die Nachfolge Jesu treten. Das ist ein entschlossenes Wort, ein klares Wort. Ich freue mich immer wieder, wenn ich am Erscheinungsfest hier diesen Gottesdienst halten kann. Es ist eine kleinere Gemeinde. Aber ich hoffe, eine Gemeinde, die brennt, dass Jesus in unserem Leben sein Licht leuchten lässt. Und Betzel schließt diese Predigt zum Erscheinungsfest über diesen Text mit einem flammenden Aufruf und sagt, natürlich braucht Mission deine Gaben. Natürlich braucht die Mission deine Gebete. Aber was sie noch nötiger braucht, ist ein flammendes Jesuszeugnis. Und das ist das Herzstück der Mission. Menschen, die überwältigt sind und die es nicht lassen können und die, solange sie leben, dafür eintreten, dass es hinausdringt bis an die Enden der Welt. Finsternis muss weichen und das Licht Jesu muss scheinen. Amen. Bevor wir jetzt einige Berichte hören aus der Weltmission, wollen wir miteinander das nächste Lied singen von Albert Knapp, 412, der du zum Heil erschienen der allerärmsten Welt, 412, die Verse 1 und 2 und 4 und 5. Die Hälfte der 12 Apostel, 6 Mitarbeiter von unseren beiden Werken, Hilfe für Brüder und christliche Fachkräfte, erzählen nun einfach, was ihnen heute an diesem Tag besonders vor Augen steht und was sie ihnen mitteilen wollen. Wilhelm Dörr.
Ich hatte im letzten Jahr Gelegenheit, eine Region im Südwesten Äthiopiens kennenzulernen, die während des Regimes der kommunistischen Regierung unter großer Bedrängnis gestanden hat. Gemeinden wurden enteignet, Kirchen wurden abgebrannt, die Leiter wurden in die Gefängnisse gesteckt. Viele kamen in den Gefängnissen dadurch zum Glauben. Die Gemeinde versammelte sich in den Häusern, las die Bibel und betete. Viele Menschen sind dadurch erweckt worden. Seit fast zwei Jahren wieder die Freiheit, das Evangelium zu verkündigen. Und es geht eine große Hoffnung und Ermutigung durch diese ganzen Gemeinden dort. Hilfebrüder kann viel tun, Bibelschulen neu aufzubauen, Gemeinden helfen einzurichten und auch Kirchen sehen die Verantwortung für praktische Dienste. Eine andere Gefahr neben diesen frohmachenden Nachrichten ist, dass das Land politisch eben noch nicht stabil ist und dass, wie wir es am Balkan oder auch im Osten in Europa sehen, dass das Land in Gefahr ist, politisch sich zu zersplittern, dass Stämme, die unter Haile Selassie von der Sprache her geeint wurden und die, man sagt, unterdrückt von den Amharen, also eins waren, jetzt aufbegehren, ihre eigene Sprache entwickeln möchten, Bibelübersetzungen in der lokalen Sprache brauchen. Aber es bedeutet auch, dass das Land dadurch in große Gefahr gerät, zu zerfallen. Wo wir uns früher darüber freuten, dass amharischsprachige Bibelschulen Menschen von allen Stämmen vereinigten, das ist jetzt eine Gefahr, dass das auseinanderfällt. Die evangelikalen Gemeinden Äthiopiens engagieren sich politisch nicht, das ist richtig, im Gegensatz zur orthodoxen Kirche, die sowohl früher unter Haile Selassie sich politisch mit dem Regime identifiziert hat, auch ein Stück weit auch mit dem kommunistischen Regime. Und deshalb ist es ein großes Anliegen jetzt, dass die Kraft des Evangeliums sichtbar wird im täglichen Leben der Menschen, dass die Gemeinden Menschen aus unterschiedlichen Gruppierungen in sich vereinen, dass sie sich nicht zersplittern und dass das Zeugnis der Menschen wirklich kräftig und sichtbar wird vor der Welt. Nicht die politische Aktion, aber das gelebte Evangelium. Das ist uns ein großes Anliegen dort.
Und sehr viel geistliches Leben, überfüllte Kirchen nach wie vor, ja, und Bibelschulen.
In halbfertigen Kirchen macht man schon Glaubenskonferenzen, wo 3000 Menschen auf Steinen und auf Baumstämmen sitzen unter einem Wellblechdach. Es ist alles noch unfertig und der Wind pfeift durch die Hölzer. Aber es ist enorm. Die Gemeinde hat eine ganz große Ermutigung und beteiligt sich selber. Sie sammeln Geld und sie sind dankbar für jede Hilfe, die dann von uns zusätzlich noch kommt.
Und was uns ganz wichtig ist, diese äthiopischen Christen sind ungeheuer missionarisch. Wir sind sehr daran interessiert, auch in der Theologenausbildung, Pfarrersausbildung, weil sie sehr viele Missionare zu den unerreichten Völkern in ihrem eigenen Land schicken. Vielen Dank. Frau Schmid, machen Sie weiter. Brigitte Schmid.
Und also wir freuen uns einfach auch sehr, dass wir immer wieder in diese verschiedenen Länder auch Leute von CFI schicken dürfen. Und wir haben eine Mitarbeiterin, die Jutta Rödig, sie ist Erzieherin von Beruf, kommt aus der Nähe von Nürnberg und hat schon einige Erfahrungen sammeln können. Sie hat mehrere Jahre ein Kinderheim in Afrika, in Tansania geleitet. Und wir freuen uns sehr, dass wir sie jetzt in eine ganz neue Arbeit aussenden dürfen, und zwar in den Libanon. Sie wird dort als pädagogische Beraterin tätig sein. Und der Libanon ist ja auch ein Land, das sehr lange vom Krieg geschüttelt wurde. Und es ist sehr schön, dass jetzt einfach wieder viel mehr Ruhe eingekehrt ist, sodass wir auch Mitarbeiter dorthin senden dürfen. Und die Eltern und vor allem auch die Regierung legen jetzt im Moment besonderen Wert darauf, dass die Kinder eine sehr gute Ausbildung bekommen. Und der Libanon ist ein dreisprachiges Land. Das heißt also, die Kinder müssen Arabisch, Englisch und Französisch lernen in den meisten Fällen. Und das schon in ganz jungen Jahren, also mit 6 Jahren, sollen die das oft schon teilweise sprechen, lesen und schreiben können. Und natürlich ist das sehr schwierig, auch für die Lehrkräfte dort, den Kindern so, wenn sie noch so klein sind, auch die Ausbildung zu geben. Und Jutta Rödig wird anhand von Seminaren und durch persönliche Betreuung einfach Lehrkräfte dort ausbilden, vor allem Erzieherinnen und Grundschullehrerinnen, und möchte dort an einem christlichen Institut ein Licht sein für Jesus. Dort gehen auch viele muslimische Kinder zur Schule, also christliche, muslimische und auch andere ethnische Gruppen. Und heute Morgen, als ich die Losung gelesen habe, habe ich auch sehr gefreut. Es heißt, es ist dem Herrn nicht schwer, durch viel oder wenig zu helfen. Und wir sind sehr abhängig, immer wieder in unserer Arbeit, und merken das auch deutlich. Und gerade bei Jutta Rödig ist das auch der Fall. Der Flug ist schon seit Wochen gebucht für den 22. Januar. Aber bis vor kurzem wussten wir noch nicht, ob sie wirklich ausreisen kann. weil das Visum gefehlt hat. Und jetzt war es besonders ein Neujahrsgeschenk eigentlich, dass wir die Nachricht bekamen aus dem Libanon vor 3 Tagen, dass das Visum in Beirut bereit liegt und dass ich also wie geplant am 22. Januar ausreisen kann. Und wir möchten auch einfach hier der Gemeinde von Herzen danken für alle Unterstützung unserer Arbeit.
Die Wirkungsstätte liegt genau im Niemandsland, eigentlich mehr im arabischen Teil. Es sind sehr viele Palästinenserkinder, die auch hier erreicht werden. Und es ist unser Gebet, dass hier Menschen zum Glauben kommen. Im Libanon sind die meisten evangelischen Christen durch die Schulen zu Jesus gefunden, haben den Weg zu Jesus gefunden. Frau Birgert, Christine Birgert.
Unsere Mitarbeiterin Almut Krügels arbeitet als Dozentin an einem Agrarinstitut in Mosambik, ein Land, das seit seiner Unabhängigkeit im Jahr 1975 noch keinen Frieden gefunden hat. Ein Land, in dem auch viele Menschen hungern und in dem es nur wenige Fachkräfte gibt. Mit ihrer Arbeit trägt Almut Krügels dazu bei, dass einheimische Fachkräfte ausgebildet werden können. Beten wir um Weisheit und gute Ideen für den Unterricht von Almut, denn Lehrbücher stehen ihr nicht zur Verfügung. Und beten wir auch um viele Möglichkeiten, mit den Studenten und Lehrern über ihren Glauben an Jesus zu sprechen.
Die portugiesische Kolonialmacht hat lange die evangelische Missionsarbeit in Mosambik und in Angola verhindert. Und wir freuen uns, dass es so viele lebendige Gemeinden gibt und hoffen, dass es auch weiter ein Anstoß für die wird. Und Stefan Fett.
Stellen Sie sich vor, Sie gehen morgens zum Bäcker, wollen 2 Brötchen kaufen und es stehen 2 UN-Soldaten vor dem Bäcker aus Pakistan und verlangen Ihren Ausweis. Das wäre eine denkbar komische Situation und genau die Situation haben wir heute in Kambodscha, in Indochina zwischen Vietnam und Thailand eingeklemmt. Auch dieses Land befindet sich seit 20 Jahren im Krieg. Allein zwischen 1975 und 1979 wurden, man schätzt es, 2,5 Millionen Menschen umgebracht. Dabei leben in diesem Land nur 7 Millionen Menschen. Und auch 90% aller Christen wurden verfolgt und getötet. Man spricht davon, dass Kambodscha ein einziges Konzentrationslager ist. Auch heute noch kann man die Reste von diesem Regime sehen. Und die Aufgabe der UNO-Soldaten ist es, die verfeindeten Mächte zu entmilitarisieren. Zurzeit gibt die UNO die Waffen wieder zurück, weil die Mächte weiterkämpfen wollen. Das Problem ist nicht lösbar. Und in dieser großen Not, wo überall noch Minen verteilt sind und die Kinder leiden und eine wirklich sehr große Not ist, ist Rita Blöcher. Sie geht in die Slums hinein, also wirklich zu den Ärmsten der Armen, sucht sich Kinder aus, die zu alt sind, um nochmal zur Schule gehen zu können, so 15 Jahre, aber auch zu jung, um jetzt richtig arbeiten zu können. Und gibt ihnen eine Ausbildung. Die Ausbildung wird finanziert. Sie können lernen, Motorräder zu reparieren, Schreibmaschine zu schreiben oder Kleider zu nähen. Und mit dieser Ausbildung haben sie wirklich ein Fundament, wo sie später selbstständig und unabhängig arbeiten können. Und vor allen Dingen gibt sie diesen Kindern auch eine Perspektive. Eine Perspektive im Herzen, denn sie wird immer wieder gefragt von den Eltern, deren Kinder diese Ausbildung bekommen, warum tust du das? Warum kommst du von Deutschland hierher? Nimmst so viel Opfer auf dich und warum hilfst du uns? Und sie kann immer nur auf den verweisen, der sie geschickt hat, auf Jesus Christus. Und sie gibt, auch wenn es nur 45 Kinder sind, diesen 45 Kindern eine Perspektive fürs Leben. Und diese 45 Kinder werden sicherlich nicht die Verhältnisse im Land ändern können und die Rita kann die Verhältnisse auch nicht im Land ändern. Aber sie gibt Licht in diese Finsternis und viele kommen auf diesen Weg zum Glauben.
Frau Hilger.
Ja, ich wollte Ihnen erzählen von dem Ibrahim Bakari. Das ist ein Bibelschüler aus Nigeria. Nigeria, ein Land, in dem in einigen Teilen große Spannungen herrschen. Spannungen wegen Religionszugehörigkeit, aber auch wegen Stammeszugehörigkeit. Und diesem allen war sich der Ibrahim bewusst, als er in ein muslimisches Dorf ging, um von Jesus zu erzählen. Und eine große Welle von Hass und Ablehnung kam ihm entgegen, aber er vertraute weiter auf Gott und hat einfach angefangen, junge Leute zu besuchen und eine Arbeit aufzubauen. Und eines Tages rief ihn der muslimische Häuptling zu sich und er erfuhr dann, dass schon seit einigen Jahren Streit herrschte in der Familie von dem Häuptling. Aber die Töchter von dem Häuptling haben sich dann für Jesus entschieden, was so große Auswirkungen dann hatte auf das ganze Familienleben, dass das diesen muslimischen Mann überzeugt hat. Und er hat gesagt, ich habe früher immer gedacht, das Christentum, das ist etwas, was große Trennung bringt. Aber jetzt sehe ich, es bringt Versöhnung. Und ich erkläre heute, dass unser ganzes Dorf das wissen soll. Und ich stelle ein Stück Land zur Verfügung für eine Kirche. Und ich möchte, dass alle Leute in dem Dorf das wissen, dass diese Kirche auf dem Fundament des Versöhnungsglaubens aufgebaut wird.
Gunter Kiene.
Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber das muss überwältigend sein, wenn man nur jetzt mal einen kleinen Einschnitt bekommt in die verschiedensten Arbeiten, die wir alleine hier von Stuttgart aus tun dürfen, bei Hilfe für Brüder und christliche Fachkräfte international. Und doch ist es gerade Ihre Treue und Ihre Liebe und Ihr Mittragen, dass es uns immer wieder Ermutigung gibt, auf neue Aufgaben und Projekte zuzugehen, neu wieder uns den Nöten zu stellen, in die wir in liebevoller Weise, soweit es der Herr schenkt, einfach Ihre Liebe weitergeben können durch die Gaben, aber auch durch die Personalentsendung. Und dass gerade diese Gemeinde so viel Anteil nimmt, es ist uns ein Geschenk, dass wir heute Morgen ein bisschen berichten können, obwohl es ja nur ein ganz kleiner Ausschnitt ist von dem, was schon geschehen ist, durch viele der jungen Leute, die sich bereit erklärt haben, in diese Länder zu gehen und vor allen Dingen auch diejenigen, die jetzt draußen sind. Und wie Sie wissen, haben wir uns nicht die leichtesten Gebiete ausgesucht, sondern der Herr hat es uns aufs Herz gelegt, wirklich in die schlimmsten Gebiete zu gehen. Und doch sind alle unsere Leute immer getröstet, sind immer gestärkt. Sie kommen wieder und sind sehr stark gewachsen an ihren Aufgaben. Ich denke jetzt ganz besonders an zwei junge Frauen, die bereits 2 Jahre draußen waren, und zwar in einem Land Kenia, das einmal ja auch sehr stabil, so sah es wenigstens immer aus, war und jetzt mehr und mehr in Stücke zerfällt. Dort im Osten des Landes ist ein Gebiet, wie Sie wissen, sind alle diese Länder, die einzelnen afrikanischen Länder, ja eigentlich zusammengestückelt aus vielen, vielen Völkern. Und da ist der Orma-Stamm. Seit 12 Jahren sind wenige Missionare dort. Seit 12 Jahren weiß man, dass nur 2 Menschen zum lebendigen Glauben gekommen sind. Und um sie noch mehr zu erreichen, um einfach eine Brücke zu schlagen zu diesen Menschen, die so verwurzelt sind in ihren Traditionen, in ihren ja hässlichen Bindungen an Religion und an Kultur, um da das Evangelium, das Licht reinzubringen, haben wir auch 2 Krankenschwestern dorthin geschickt, die wirklich mühselig und alleine dort diesen Dienst getan haben, mit Unterstützung noch von diesen 1-2 Ehepaaren der amerikanischen Missionare. Und wie Sie vielleicht gelesen oder gehört haben, sind die vor kurzem, mussten dieses Land verlassen, weil sie überfallen wurden. Es gab schon mehrfach Überfälle. Das kommt von dieser Orma-Stamm liegt sehr verhältnismäßig nah an Somalia. Und da sind dann die reisenden Banditen, ziehen ja durchs Land und auch die Ormas können sich da nicht gegen wehren. Zum Teil wollen sie es auch nicht. Und so mussten diese Mädel nach einem schweren Beschuss von 20 und mehr Minuten Maschinengewehr und Gewehrfeuer wurden sie gerettet und konnten das Land verlassen. Aber sofort hat sich eine bereit erklärt, weiter diesen Dienst zu tun, und zwar so nah wie möglich, und hat sich bereit erklärt, in Wajir, das ist im Nordosten des Landes, wo die somalischen Flüchtlinge sich sammeln, dort mitzuarbeiten, dort wenigstens etwas von ihren Erfahrungen einzubringen. Sie ist leider jetzt krank geworden, wie das so oft passiert, und musste sich jetzt hier auskurieren und ist bereit, wieder in dieses Gebiet zu den Somalis zu gehen. Aber die Elisabeth wartet darauf, brennt darauf, hat die Zeit genutzt, um hier geistlich aufzutanken, ein Vierteljahr, und wartet darauf, wieder ins Orma-Gebiet zu gehen. Sagt, ich habe die Sprache gelernt, diese Leute sind mir ans Herz gewachsen, und darum möchten wir zurückgehen, möchte ich dort wieder eingesetzt werden und werde inzwischen ebenfalls mit der Elisabeth in Wajir vorübergehend diesen Dienst unter den Somalis machen, aber dann in diesen Orma-Stamm zurückgehen. Was für ein Segen, wenn wir an hunderte von Jahren Tradition und Wissen über das Evangelium, und da gibt es 2 Menschen, die nur etwas von dem Licht erfahren haben, in einem Stamm in Dunkelheit. Ich denke da an unsere Mädels, die jetzt wieder zurückkommen aus den Philippinen. die dort einen wunderbaren Dienst gemacht haben, die Elisabeth Schüle und die Christel Arnold, einen herrlichen Dienst gemacht haben, da in den Philippinen, wo Flüchtlinge von den Boats People landen und versorgt werden müssen. Aber nebenbei haben sie sich eine völlig andere Aufgabe ausgesucht als Krankenschwestern, haben sogar etwas noch von Landwirtschaft gelernt, um in einem kleinen Stamm der Negritos, der eigentlichen Ureinwohner von den Philippinen, dort zu arbeiten und ihnen das Licht zu bringen, dort ihnen Hilfe zu bringen. Und sind jetzt fertig, wir sind bewahrt worden, trotz mancher Gefahren und Schwierigkeiten mit dem Minatubo, dem Ausbruch und selber sehr oft krank gewesen. Aber sie haben weiter diesen Dienst tun können und beten jetzt dafür, dass erneut jemand geschickt wird, sich wenigstens um diese Negritos zu kümmern. Und wir sind dankbar einfach für alles Durchtragen. Wir sind dankbar, dass auf dieser Grundlage wir neue Leute senden dürfen. Und wir danken auch von Herzen, dass sie mitbeten, dass die richtigen Menschen uns geschickt werden und die anderen einfach bewahrt werden davor, wenn sie in diese Arbeit gehen, diesen Dienst auch tun zu können. Wir sind ebenfalls, und das darf ich als Drittes Ihnen aufs Herz legen, die karibischen Träume, die kann man sich ja wirklich an den Hut stecken, sondern das werden Albträume. Und jeder weiß das, der ein bisschen in die Zeitschriften und Nachrichten der Welt hineinlauscht. Und ganz besonders das größte Armenhaus ist Haiti. Und auch da, nach anfänglichen Schwierigkeiten, jetzt in dieser großen Not, konnten wir erneut Mitarbeiter hinschicken. Da ist der Gerhard und Jennifer Henne, die dort die Arbeit eines anderen Mitarbeiters, die vorher da waren, übernommen hat. Dort ist der Heiner Lasi, ein Zivildienstleistender, und die Wärzens, die treu diese Handwerksschule aufbauen, um einigen in äußersten Winkel lebenden jungen Leuten eine Chance zu geben, einen Beruf zu lernen, um dadurch einfach eine Chance zu sehen, ein Leben zu fristen, das so einigermaßen eine Gelegenheit gibt, überhaupt zu überleben. Dieses Land liegt uns am Herzen. Und wir freuen uns ganz besonders, dass wir ein junges Ehepaar im März, Mai aussenden können, wieder in die Radiostation, in die Hauptstadt, wodurch diese Radiostationen Evangelium in dieses Land verbreitet werden. Und dieser Rundfunk ist noch größer als der staatliche Rundfunk und damit hat es eine große Vollmacht, das Evangelium in dieses arme Land hineinzubringen. Wir danken, dass wir diesen Dienst tun dürfen und Sie im Gebet hinter all dem stehen.
Bevor die sechs noch mit uns beten, singen wir vom Lied 412 und danken für die Berichte 6, 7 und 8. 412, 6, 7 und 8.
Wir bleiben sitzen, wie wir angekündigt haben, wollen wir heute auch Zeit uns nehmen zur Fürbitte. Und so können wir beim Sitzen viel besser folgen und wollen auch das alles vor Gott bringen, was uns bewegt.
Lieber Herr, ich danke dir, dass du uns heute ermahnt hast, dass das flammende Herz das Entscheidende ist, das uns treibt, deine Botschaft hinauszutragen in die Welt. Und ich will dich bitten für die Völker in Äthiopien, dass dein Wort mächtig unter ihnen wirkt, dass du Evangelisten bereitstellst, dass sie hinausgehen können und versöhnen, predigen in einem Land, das geprägt ist von vielen anderen Dingen. Herr, lass dein Wort mächtig unter ihnen wirken und schenke es, dass es sichtbar wird in der Welt. Und ich bitte dich für unsere Mitarbeiter dort, für die Familie Lausch und für die Claudia Steinbrück und die Fidelinate Becker, dass du ihren Dienst segnest und sie gebrauchst in ihrer praktischen Arbeit und dass sie auch Zeuge sein dürfen von deiner frohmachenden Botschaft. Amen. Ja.
Und Herr Jesus, wir danken dir für das Land Mosambik. Danke, Herr Jesus, dass du Almut Krügels eine offene Tür dort geschenkt hast. Herr Jesus, wir bitten dich darum, dass das Licht des Evangeliums auch in dieses dunkle Land hineinleuchtet. Wir bitten dich, Herr, dass du Almut viel Kraft schenkst und auch gute Ideen für ihren Unterricht. Wir bitten dich darum, dass du sie vor Krankheit bewahrst. Und wir bitten dich, Herr, dass du ihr viele Möglichkeiten schenkst, um mit den Studenten und den Lehrern über dich zu sprechen. Wir bitten dich, Herr, dass du dort an den Studenten und Lehrern wirkst und dass du dein Licht in viele Herzen leuchten lässt. Amen.
Und wir bitten dich auch für Ibrahim Bakari und für seinen Dienst. Herr, stärke und erhalte die junge Gemeinde in Nigeria. Und lass sie festhalten an dir. Danke, dass du deine Kirche in Afrika baust und dass sich Menschen immer wieder neu rufen lassen. Amen.
Und lieber Herr, ich danke dir, dass du der Herr der Mission bist. Ohne dich können wir nichts tun. Aber ich danke dir, dass du in unserer Schwachheit mächtig bist. Und wir wollen dich bitten, dass du auch bei Jutta Rödig bist, wenn sie jetzt in 2 Wochen ausreist, dass du sie zum Licht setzt für die Menschen dort, für die Lehrer, für die Kinder und dass viele durch ihren Dienst dich, den lebendigen Heiland, kennen und lieben lernen, damit auch dein Reich im Libanon gebaut wird. Danke, dass du das Visum zur rechten Zeit geschenkt hast und danke, dass einfach du führst und leidest und dass wir sie deinem Schutz anbefehlen dürfen und auch all die Christen in diesem Land. Amen.
Wir bitten dich für das Land Kambodscha, dass du die Völker dort zur Ruhe kommen lässt, dass Frieden einkehrt und dass diese Hölle, die sich heute dort abspielt, dass du dort ein Ende machst. Ja, wir bitten dich auch für diese kleine Schar von Christen, die dort so sehr leiden müssen und so viel Opfer bringen müssen, um ihren Glauben verteidigen zu können, dass du ihnen eine Ermutigung bist und dass, wenn jetzt die neuen Bibeln in das Land kommen, dass sie das auch als Ermutigung sehen, weitere Menschen für dich einzuladen. Wir wollen dich auch bitten für Rita Blöcher, die dort auch ganz alleine und vereinsamt steht, dass du sie stärkst und kräftigst und auch in den Stunden, wo sie nicht weiter weiß und wo sie verzweifelt ist, ein helles Licht bist, dass sie auf dich hoffen kann und dass sie auch glauben darf, dass ihr Einsatz dort nicht vergebens ist, auch wenn sich wenig bewegt. Segne du das Land. Amen.
Uns bewegt es, Herr, dass du wirklich deine Rechte bekommst in all diesen Missionssituationen. Das Licht, das du den Heiden bringen willst, dass du es durch deine Boten tatkräftig weitergeben kannst. Wir danken dir, dass wir dir unsere Missionare anbefehlen dürfen. Denke ganz besonders jetzt an unsere Mitarbeiter in Haiti. Herr, schenke diesem Land Licht durch das Evangelium. Stärke die Mitarbeiter der Radiostation und sei mit unserer Handwerksschule, dass dort nicht nur Menschen ein Handwerk lernen, um mit dem Leben besser klarzukommen, sondern dass sie dabei ihr Herz öffnen können für die gute Nachricht und Menschen werden, die selber ihrem eigenen Volk die gute Nachricht bringen. Halte die Hennes und die Werzens, den Heiner, gesund an Leib und Seele. Und wir danken dir, Herr, dass wir dir auch den Ormer-Stamm anbefehlen dürfen. Diese zwei Christen, dass sie selber zu Boten werden in ihrem Volk. Dass sie die Tür erneut öffnet und die Mission sich fortsetzen kann bis zum Durchbruch, damit eine Erweckung geschieht und diese Menschen zum lebendigen Glauben kommen. Mach Elisabeth wieder gesund und stärke Brigitte in ihren Vorbereitungen, wieder zurück nach Kenia zu gehen und diesen Dienst dort zu tun, vorübergehend in Wajir in dem Flüchtlingslager und stärke auch dort das Team, das diesen Dienst tut. Und wir danken dir, Herr, dass du Brigitte und Christel in den Philippinen so gestärkt hast, gebraucht hast. Und wir danken dir, Herr, dass sie jetzt mit neuen Erfahrungen zurückkommen können und beten, dass sie zum Segen werden in unseren Gemeinden, damit das Licht der Mission, der Bereitschaft zu gehen und mit dir zu leben, fortsetzen kann und andere bereit sind, diese Aufgaben weiterzuführen. Dank dir jetzt schon im Voraus für die Person, die du bereitet hast, dorthin zu gehen und ganz besonders unter den Nikritos, unter diesem kleinen verlorenen Stamm zu arbeiten. Stärke die Christen dort und lass die Frucht des Evangeliums wirksam werden, auch weiterhin durch all die Arbeiten, die wir hier vertreten, auch in der Gemeinde, wo jeder so seinen Missionar und seine Mission hat, für die er betet und wo seine Gedanken jetzt hingehen. Wir alle schließen sie ein in dieser Fürbitte, dass du sie stärkst und erhältst, diese Missionare, vor allen Dingen selbst in dem Lichte und der Freude des Evangeliums. Amen.
Da wollen wir dich, lieber Herr, bitten, auch für so viele andere wie Isolde und Hugo Honecker, Martina Bastian, Annette Steiner und wie sie alle heißen, die hier ihre Heimat bei uns haben, dass du heute Morgen sie aufrichtest, ihnen dein Licht schenkst, dass sie klar sehen und fröhlich sind und mutig, auch in allem Dienst, aber auch die vielen anderen, die wir kennen und die anderen Werke, mit denen wir verbunden sind, stärke sie und setze sie zum Segen. Wir bitten dich aber auch für unser Missionsfeld, vor unserer Haustüre, in unserer Stadt und oft genug in der eigenen Familie. Herr, wirke du Frucht. Du allein kannst Herzen öffnen und Glauben schenken. Und wir denken auch an die Kranken, dass du sie segnest an diesem Tag und durch unser Wort zu ihnen redest und sie aufrichtest und fröhlich machst. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir singen von dem Lied »Wie schön leuchtet der Morgenstern« 410 noch den dritten Vers. Das Lied wollen wir dann noch richtig singen am kommenden Sonntag. Das passt ja zum Erscheinungsfest, heute nur den Vers 3. Heute ist ja auch in der Liederhalle die große Glaubenskonferenz der Eidlinger Schwestern, wo auch manche von uns sind. Ich möchte Sie dazu einladen, falls Sie es an diesem Tag machen können. Das Opfer heute ist von der Kirchenleitung für das evangelische Missionswerk Südwestdeutschland bestimmt, das kirchliche Missionswerk. Also nicht für die Aufgaben, die beschrieben waren. Wenn Sie sich da mehr interessieren, müssen Sie das Blatt hinten mitnehmen, wo auch von den anderen Arbeiten noch steht, die nicht erwähnt werden konnten. Und nun wollen wir um den Segen Gottes bitten. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.